Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt mehrere große christliche Feste: Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Und in dieser Reihenfolge kommen sie auch im Kirchenjahr vor. Es gibt ja nicht nur das Kalenderjahr, auch das Kirchenjahr, das beginnt immer am ersten Advent. Da kommt zuerst Weihnachten und dann Karfreitag, Ostern, Pfingsten. Diese Reihenfolge ist aber auch die Reihenfolge, wo die Feste in dem Bewusstsein vieler Menschen vorkommen. Weihnachten, großes Fest, Karfreitag und Ostern, ja, auch noch, bisschen weniger schon. Und Pfingsten, na gut, das ist so unter ferner Liefen, das hat für viele überhaupt keine Bedeutung mehr. Und da ist es gut, neu zu sehen, dass diese Feste alle zusammengehören. Es ist ja der gleiche Jesus, den wir auf unterschiedliche Weise feiern. Also wer Weihnachten feiert, feiert also indirekt auch Karfreitag und Ostern. Wenn er jedenfalls richtig Weihnachten feiert und nicht nur ein Familienfest. Und er feiert auch Pfingsten. Weihnachten kann also helfen, auch diese Zusammenhänge zwischen den Festen neu zu entdecken und damit eben auch alle Feste neu zu schätzen. Und diese Zusammenhänge sehen wir sehr schön in unserem für heute vorgegebenen Predigttext. Das ist ein Text von Paulus an Titus. Titus war ursprünglich ein Heide und wissen wir aus dem Galaterbrief und kam durch den Dienst von Paulus zum Glauben. Er wurde dann schließlich ein Schüler und ein Mitarbeiter von ihm. Auf der dritten Missionsreise begleitete er Paulus. Hören wir nun auf Titus 3, die Verse 4 bis 7. Da schreibt Paulus an Titus: Als aber schien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erbe des ewigen Lebens würden, nach unserer Hoffnung. Amen. Stellen wir heute also die Frage, wie hängt Weihnachten mit Karfreitag, Ostern und Pfingsten zusammen? Schauen wir zunächst den Zusammenhang mit Karfreitag. Wir können den Bibeltext wieder einblenden, dann können wir das mitverfolgen. Weihnachten, so heißt es ja, ist das Fest der Liebe. Meistens denken wir dabei an die Liebe zwischen Menschen. Natürlich ist es auch schön, wenn sich Menschen zu Weihnachten lieben und diese Liebe auch ausdrücken, zum Beispiel durch liebevolle Geschenke. Aber das Entscheidende ist, und dafür sollen ja auch alle Geschenke, die wir uns machen, ein Zeichen sein, das Entscheidende ist die Liebe Gottes. Dass Gott Mensch geworden ist, ist ein ganz starker Liebesbeweis Gottes. Durch Jesus hat er uns das schönste Geschenk gemacht, das es gibt. Und das lesen wir auch in unserem Text, diese Liebe Gottes, da heißt es, es erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, steht da ganz am Anfang. Briefmarkenliebhaber nennt man Philatelisten. Gott ist ein Philanthrop, könnte man sagen, ein Menschenliebhaber. Dieses Wort steht auch im griechischen Urtext. Und so ist Weihnachten tatsächlich das Fest der Liebe, ausdrücklich ein Fest der Liebe Gottes zu uns Menschen. Der Liebe Gottes zu Ihnen und zu dir. Und diese Liebe, sie zielt darauf, dass wir selig werden, so heißt es dann gleich im nächsten Vers. Im Griechischen, und das ist an den meisten Stellen, wo im Neuen Testament mit selig übersetzt wird, nicht an allen, bei den Seligpreisungen ist was anderes, aber hier und bei den meisten Stellen, da steht im Griechischen statt selig gerettet. Das ist eigentlich viel besser verständlich, dass Jesus rettet. Auch dieses Wort der Heiland, was direkt davor steht, auch das heißt wörtlich der Retter. Ich bin übrigens in der Heilandkirche getauft und konfirmiert worden in Bonn, also auch da der Retter. Und darum geht es also. Nicht nur ein bisschen gute Stimmung, nicht nur ein bisschen Lebenshilfe, dass wir so besser durchkommen, es geht um Rettung. Um Rettung vor dem ewigen Tod. Haben wir wahrscheinlich schon mal gehört, aber ist uns das immer bewusst? Wir sind ja schuldig geworden. Und in dem Vers, der direkt vor unserem Predigtext steht, da wird das sehr anschaulich beschrieben. Da heißt es, denn auch wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Das ist leider die Zustandsbeschreibung unserer Welt. Und es ist erschreckend, wenn wir sehen, gerade auch zu Weihnachten, wie unmenschliche Kriege geführt werden. Zu Weihnachten geht munter weiter das Töten. Aber es ist leider auch eine treffende Beschreibung, wie es unter uns oft zugeht. Etwas verdeckt, wir sind ja freundlich, aber wir haben auch oft diesen Hass, diesen Egoismus, dieses, dass wir gegen andere sind, bewusst oder unbewusst. Manchmal sogar zu Weihnachten. Manchmal gerade dann, weil dann irgendwas aufbricht, was so lange unter dem Teppich war. Nicht? Man will ja nicht so darüber reden, aber wenn man dann zusammen ist als Familie, dann gibt es manchmal den großen Krach. Und selbst wenn wir gestern einen harmonischen Abend haben, selbst dann sind wir schuldig. Wir alle brauchen Rettung. Ich auch. Und der Retter ist Jesus. Er hat bezahlt am Kreuz für unsere Schuld, für deine und für meine. Er hat uns nicht nur ein kostbares Geschenk gemacht, so wie wir das tun, er hat sich selbst geschenkt. Er hat sein Leben gegeben und das ist das größte Geschenk, was es geben kann. Er hat die Todesstrafe auf sich genommen, damit wir leben können. Und hier ist der Zusammenhang zum Karfreitag. Jesus ist für uns gestorben, daran denken wir an Karfreitag. Und so können wir ihm immer wieder alles bekennen, was verkehrt gelaufen ist. Auch was vielleicht zu Weihnachten verkehrt gelaufen ist. Können sagen, Jesus, verzeih mir, dass ich schuldig geworden bin, ausgerechnet an diesem großen Fest. Und dann sagt er mir zu, ich bin nicht nur für dich geboren, ich bin auch für dich gestorben, um dir zu vergeben, um dich zu retten. Ich bin dein Heiland, dein Retter. Und der Tod am Kreuz und die Geburt im Stall, sie liegen dicht beieinander. Warum? Man könnte sagen, die Geburt im Stall ist schon seine Art Prophetie auf das Kreuz hin. Da ist schon das Material. Das Leben von Jesus auf dieser Erde beginnt mit Holz in der Krippe und endet mit Holz am Kreuz. Das Holz in der Krippe, es kann schon ein Zeichen sein für das Holz des Kreuzes. Aber es ist nicht nur das Material. Die Geburt im Stall, sie war ja keine romantische Sache, so wie wir uns das vielleicht vorstellen oder wenn da so schöne Krippen aufgestellt werden, ach, so heimelig alles. Nein, es war eine Geburt in absoluter Armut. Und ich bin sicher, im Stall, da hat es gestunken. Das wäre so, als ob heute ein Kind unter einer Brücke geboren wird. Oder vielleicht, wer die kennt, in der Unterführung zwischen dem Bahnhof Siegen und dem Busabstellplatz. Ich will hier lieber nicht weiter ausführen, wie es da riecht. So war die Geburt in der Krippe. Jesus, er ist von Anfang an, so könnte man sagen, den unteren Weg gegangen. Er hat sich mitten hineinbegeben in den Schmutz, in das Leid, in den Schmerz dieser Welt. Und dieser Weg endete am Kreuz. Der größte Schmutz dieser Welt ist unsere Schuld. Und die stinkt auch zum Himmel. Und darum ist Jesus ans Kreuz gegangen. Es ist schön, wenn ihr ein romantisches Weihnachtsfest hattet und auch habt, heute und morgen. Ich freue mich mit euch, wenn das so ist. Aber mancher ist vielleicht auch in diesen Tagen besonders traurig. Vielleicht ist ein Mensch da, den du vermisst, der nicht mehr lebt. Vielleicht sind da Sorgen und Ängste, die gerade zu Weihnachten hochkommen, weil man auf einmal Zeit hat. Oder es Streit. Wenn es dir oder ihnen so geht, möchte ich dir zusagen, gerade jetzt ist Jesus für dich da. Er kann dich verstehen. Er hat das alles selbst durchgemacht, bis zu einem schrecklichen Tod. Du kannst immer zu ihm kommen, auch mit deinem Versagen, auch mit deiner Schuld. Paulus beschreibt in Vers 5 noch, dass die Rettung durch Jesus nicht an Vorleistungen gebunden ist. Sie geschieht nicht um unserer Werke der Gerechtigkeit willen, sondern nach seiner Barmherzigkeit, steht hier in Vers 5. Und in Vers 7 hören wir, dass wir durch die Gnade gerecht werden. Das ist das, was Luther neu entdeckt hat. Das war der Beginn der Reformation, dass wir nicht irgendetwas vorweisen müssen, nicht in Vorleistung gehen müssen, sondern dass die Liebe Gottes bedingungslos ist, dass er aus lauter Liebe und Barmherzigkeit gehandelt hat. Und das sehen wir auch an Weihnachten. Ein Zeichen dafür können die Hirten sein. Die Hirten hatten nichts, was dem neuen König würdig war. Sie konnten auch nichts mitbringen, weder Weihrauch, noch Myrrhe, noch Gold, wie die Weisen. Sie waren arme Leute, arme Schlucker. Sie konnten nur sozusagen sich selbst mitbringen, da sein. Und so können auch wir letztlich nichts mitbringen, wenn wir zu Gott, wenn wir zu Jesus kommen. Ich kann nicht sagen, Herr, hier bin ich, das habe ich alles getan, wie großartig. Nein, ich kann nur sagen, hier bin ich, ich bin ganz auf dich und deine Barmherzigkeit angewiesen. Und so wie wir uns an Weihnachten beschenken lassen können und auch dieses Geschenk der Geburt von Jesus nur annehmen können, so können wir auch diese Rettung von Jesus nur annehmen, uns beschenken lassen. Er rettet vor dem ewigen Tod. Das feiern wir zu Ostern und können wir schon in der Weihnachtsgeschichte sehen. In Vers 5 hören wir noch von dem Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist. Und das führt uns Richtung Pfingsten. Bad der Wiedergeburt, da denken wir an die Taufe. Taufe und Weihnachten, das sind normalerweise zwei verschiedene Dinge. Ich habe es jedenfalls noch nie erlebt in den Jahrzehnten, wo ich Pfarrer bin, dass an Weihnachten ein Kind getauft wurde oder jemand anders. Nun könnte man sagen, okay, wir haben ja Weihnachten das kleine Kind in der Krippe, da brauchen wir keine kleinen Kinder der Taufe. Aber es ist ein sehr schwacher Zusammenhang. Frage, warum brauchen wir eigentlich die Taufe? Man könnte auch sagen, dass Gott uns liebt und dass Jesus für uns gestorben ist, das haben wir doch auch so. Warum die Taufe? Und ich habe auch schon Gespräche geführt mit Leuten, die sagen, ja, ich will Christ sein, aber taufen, ach, warum eigentlich? Die Taufe ist ein deutliches Zeichen. Ein Zeichen, durch das Jesus wirkt, durch das er wirkt, durch seinen Geist. Und die Taufe, dass sie wichtig ist, erkennen wir ja am Missionsbefehl, wo Jesus seinen Leuten nochmal am Fluss des Matthäus-Evangeliums sagt, was sie machen sollen. Dass sie hingehen sollen, mache zu Jüngern alle Völker. Und dann heißt es, tauft sie. Das heißt, das ist Gottes Willen. Und das heißt, Gott gefällt es offensichtlich, durch Zeichen zu wirken. Durch sichtbare Zeichen zu sagen, ich bin für dich da. Du gehörst zu mir. Und hier haben wir auch eine Verbindung zu Weihnachten. Weihnachten ist ja auch, man könnte sagen, die Zeit der Zeichen. Da stehen Krippen in Wohnzimmern, wir zünden Kerzen an. Wer unser Pfarrhaus kennt, meine Frau und ich, die sind eigentlich eher so puristisch, minimalistisch eingerichtet. Also woanders gibt es mehr Deko als bei uns. Aber Weihnachten, da stellen wir auch einige Dinge auf, die uns daran erinnern, was wir in dieser Zeit feiern. Wir haben zum Beispiel eine schöne Krippe aus Holz, aus Freudenberg. Und manchmal setze ich mich gerade in der Weihnachtszeit gerne vor den Weihnachtsbaum und schau mir die Krippe an und dann denke ich, wie schön das ist, was Gott an Weihnachten getan hat. Und so hilft mir so ein Zeichen, ja, dass mir das anschaulich wird, was Weihnachten bedeutet. Natürlich ist das nicht das Gleiche wie die Taufe, aber es wird doch deutlich, als Menschen helfen uns Zeichen, sichtbare Dinge, die zeigen, woran wir glauben. Nun hat das in unserer Kirche eine besondere Geschichte. Wir sind ja geprägt vom reformierten Zweig der Reformation und bei Reformierten ist man mit sichtbaren Zeichen eher vorsichtig. Und auch der Weihnachtsbaum als Zeichen hat es ja in dieser Kirche nicht immer leicht gehabt. Nicht immer hat er das Ende des Gottesdienstes überlebt, wie viele wissen. Also ist es auch wichtig, dass wir uns warnen lassen, dass wir nicht die Zeichen zum Zentrum machen, zum Wichtigsten machen. Und dass wir denken, ach, wenn nur das Äußere stimmt oder Weihnachtsbaum gerade steht, ja, dann ist alles in Ordnung. Weihnachten wird es eben nicht nur dadurch, dass der Baum da steht. Weihnachten ist eine Sache des Herzens, dass ich mich freue an Jesus. Und das Gleiche auch bei der Taufe. Auch die Taufe als eine äußere Handlung bringt nichts. Zwangstaufen sind absolut unsinnig. Und darum gehört in unserem Text, der direkt hintereinander, zur Taufe auch die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und darum ist auch die Taufe eines Kindes sozusagen noch unvollständig. Dazu muss kommen, dass das Kind später einmal sagt, ja, ich will mit Jesus leben. Ein neues Leben mit Jesus anfängt. Dann erst wird das sozusagen in Kraft gesetzt, was Taufe bedeutet, zu Jesus zu gehören. Wir haben gerade das nizänische Glaubensbekenntnis gesprochen und ich höre immer wieder, dass einige da stolpern. Nämlich an einer Stelle, wo es da heißt, dass wir glauben an die Taufe zur Vergebung der Sünden. Da fragt sich mancher, ja, stimmt das denn eigentlich, dass man durch die Taufe Vergebung der Sünden bekommt? Was ist denn mit denen, die als Kind getauft wurden und überhaupt nicht glauben, haben die Vergebung der Sünden? Widerspricht doch dem, was sonst in der Bibel steht. Mancher spricht das gar nicht mit. Diese Formulierung bezieht sich auf Apostelgeschichte 2. Da lesen wir es nämlich auch in der Predigt von Petrus, dass er sagt, tut Buße, lasset euch taufen zur Vergebung der Sünden. Aber da steht eben davor, tut Buße, kehrt um. Und damals wurden eben noch keine Kinder getauft. Insofern müssen wir auch im nizänischen Glaubensbekenntnis immer dazu denken, Taufe verbunden mit dem Glauben, mit der Umkehr, mit der Bekehrung. Dann können wir es mitsprechen. Aber es ist gut und wichtig, dass wir es so verstehen. Aber eben dieser Zusammenhang zur Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist, der zeigt uns die Brücke zu Pfingsten. Zu Pfingsten denken wir daran. Und Apostelgeschichte 2 ist ja auch die Pfingstpredigt des Petrus. Zu Pfingsten denken wir daran, Gott schickt seinen Heiligen Geist. Und alle, die an Jesus glauben, haben den Heiligen Geist. Es gibt manche christliche Kreise, die haben dann noch eine Unterscheidung. Die sagen, ja, man braucht neben der Wassertaufe sozusagen noch eine zweite Taufe, eine Geistestaufe, um den Heiligen Geist zu haben. Ja, das kommt auch in der Apostelgeschichte vor. Da werden Leute getauft und später erst empfangen sie den Heiligen Geist. Aber auf der anderen Seite, 1. Korinther 12, da setzt Jesus voraus, dass alle, die Jesus den Herrn nennen, den Heiligen Geist haben. Er sagt, keiner kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Also wenn Sie oder du sagst, ja, Jesus ist mein Herr, hast du den Heiligen Geist. Offensichtlich war also die Geistestaufe in der Apostelgeschichte nicht etwas Grundsätzliches, sodass man sagen müsste, das muss jetzt immer so sein, sondern in einer besonderen Situation, dass das mal in mehreren Stufen war, aber das ist nicht immer so. Also nochmal, alle Christen haben den Heiligen Geist, die an Jesus glauben. Trotzdem ist es wichtig, dass wir dem Heiligen Geist auch Raum geben. Paulus schreibt einmal, den Geist dämpft nicht. Wir können also zwar den Geist haben, aber so sagen, ja, bleib mal raus aus meinem Leben. Und in Galater 5, da hören wir, was der Geist bewirkt im Leben eines Christen. Da hören wir von Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ich frage mal, könnte es sein, dass da bei uns noch Luft nach oben ist? Dass wir eben nicht liebevoll sind, dass wir eben nicht uns so richtig freuen können, auch zu Weihnachten, dann ist die richtige Therapie, öffne dich neu für den Heiligen Geist. Bete ganz neu, Jesus, lass deinen Geist wirken an meinem Leben. Lass ihn neu mein Leben prägen. Vielleicht gibt es doch Dinge in deinem Leben, die dem Heiligen Geist im Wege stehen, wo andere Geister dich sozusagen bestimmen. Dann räumen sie weg. Mach Platz für den Heiligen Geist. Die Taufe, sie ist eigentlich der Ausdruck eines Neuanfangs mit Jesus, eines Neuanfangs mit dem Heiligen Geist. Auch Weihnachten kann so ein Neuanfang sein. Dass wir neu erkennen, wie groß ist die Liebe Gottes durch Jesus. Und dass ich dann sage, das soll nicht nur etwas für den Heiligen Abend und die Weihnachtsfeiertage sein, das soll mein Leben prägen. Freu dich also neu an Weihnachten, freu dich an Jesus, freu dich am Heiligen Geist und lass ihn ganz neu dein Leben prägen. Es wäre doch schön, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr, im Januar, im Februar, immer noch mal wieder zurückdenken können an das Weihnachtsfest und sagen, das war für mich ein neuer Anfang. Wir sahen schon, das Ziel der Liebe Gottes, die Seligkeit, Vers 5. Vers 7 haben wir es jetzt noch einmal. Da sagt er uns, dass wir Erben des ewigen Lebens sind. Das ist das Ziel. Also Weihnachten, das Ziel nicht nur ein paar Tage romantische Stimmung, sondern neues Leben, für immer. Erbe sein. Bei Erben ist es ja so, dass das rechtlich festgelegt ist. Wer ein Erbe ist, dem kann man das nicht einfach wieder wegnehmen. Wenn Christen Erben des ewigen Lebens sind, dann heißt das, das ewige Leben, das kann mir keiner wieder wegnehmen. Das ist wie ein Weihnachtsgeschenk, das ist ja für mich, das nimmt mir nicht einer wieder weg. Und das kann auch ein ganz starker Trost sein zu Weihnachten. Auf dieses ewige Leben hoffen, gerade dann, wenn ich zu Weihnachten traurig bin. Und das verbindet Weihnachten mit Ostern. Ostern feiern wir das ja, dass Jesus ewiges Leben schenkt, weil er auferstanden ist, weil er stärker ist als der Tod. Das gibt Hoffnung. Und wenn du vielleicht traurig bist in diesen Tagen, weil ein lieber Mensch nicht mehr da ist, kann das helfen, sich daran zu erinnern. Es kommt der Tag, an dem Gott alle Schmerzen, alle Trauer, alles wegnehmen wird. Der Tag, wo alle Christen vereint sind in seiner neuen Welt. Ganz am Schluss in Vers 7 steht dann noch, dass wir das ewige Leben erben nach unserer Hoffnung. Wie lange hatte das Volk Israel schon auf den versprochenen Retter gewartet? Jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang. Manche hat vielleicht gedacht, ob das nochmal was wird. Und viele warten bis heute im Judentum. Aber wir wissen, Jesus ist gekommen. Dann wurde es Weihnachten. Und so kann Weihnachten uns daran erinnern, Jesus ist genau so gekommen, wie Gott es schon vorhergesagt hat. Auch das kommt ja im nizänischen Glaubensbekenntnis vor, dass Gott gesprochen hat durch die Propheten, wo Gott es schon versprochen hat. Und so ist Weihnachten auch ein Zeichen, Gott hält seine Versprechen, auf sein Wort ist Verlass. Vielleicht geht es uns manchmal auch so, wenn wir an das ewige Leben denken, dass uns das noch ganz, ganz, ganz weit weg erscheint. Noch so lange hin. Oder dass sich mancher fragt, warum ist Jesus noch nicht schon längst wiedergekommen? Warum hat er nicht schon all diesem schrecklichen Treiben dieser Welt ein Ende gesetzt? Nochmal, Weihnachten heißt, Gott hält, was er verspricht. Die neue Welt Gottes wird kommen. Auch wenn es uns noch ganz weit weg erscheint. Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen. Die Zeit vor Weihnachten ist ja gerade für Kinder eine Geduldsprobe. Unendlich lang. Ich weiß noch, wie ich als Kind die Tage gezählt habe, bis endlich Weihnachten ist. Habt ihr das auch getan früher? Die Tage, bis Gottes neue Welt kommt, die können wir nicht zählen. Wir wissen ja nicht, wann das sein wird. Aber wir können uns fest darauf verlassen, so wie es jedes Jahr Weihnachten wird, so wird auch Gott einmal alles neu machen, ganz sicher. Nur ist Jesus ganz anders gekommen, als die Leute ihn erwartet haben. Sie hatten einen mächtigen Herrscher erwartet, aber nicht einen, der so in einem ärmlichen Stall geboren wird. Mindestens ein Palast hätte es doch sein müssen. Das zeigt uns, Gott erfüllt seine Versprechen manchmal anders, als wir uns das vorgestellt haben. Mancher sagt auch beim ewigen Leben, ach, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Sagen Sie mir doch mal, wie das aussehen wird. Und dann kann ich auch nicht so viel sagen, weil die Bibel uns auch nicht so viel sagt. Einige Bilder, aber so ganz konkret. Aber ich frage zurück, ist das denn so schlimm? Gott ist eben nicht gebunden an unsere Vorstellungen und dass er kommt, dass er alles neu macht, hängt nicht daran, ob wir uns das vorstellen können oder nicht und ob es vielleicht ganz anders ist, als wir uns vorstellen. Ja, Weihnachten hat die Vorstellung der Leute auf den Kopf gestellt. Und so wird auch das ewige Leben vielleicht einige unserer Vorstellungen auf den Kopf stellen. Aber das wissen wir. So wie Weihnachten ein Grund zur Freude ist, zum Feiern, so wird erst recht die Ewigkeit ein Grund zur Freude und zum Feiern sein. Das wird ein schönes Fest sein für immer, wo es nicht nach einigen Tagen vorbei ist. Ein Fest, das nie mehr aufhört. Wie hängt Weihnachten mit Karfreitag, Ostern und Pfingsten zusammen, sollten wir gefragt. Wir haben es in Titus 3 hier gesehen. Weihnachten hängt mit Karfreitag zusammen, weil Jesus, dessen Geburt wir heute feiern, am Kreuz für uns gestorben ist, um uns zu erlösen. Weihnachten hängt mit Ostern zusammen, weil das Ziel dieser Erlösung ist das ewige Leben in der Auferstehung. Und Weihnachten hängt mit Pfingsten zusammen, weil alle, die an Jesus glauben und getauft sind, seinen Geist haben und wir uns neu öffnen können für diesen Geist. Und das ist sozusagen unsere Antwort auf das, was zu Weihnachten passiert ist. Und so haben wir heute einen mehrfachen Grund zu feiern. Wir feiern Weihnachten, aber wir feiern indirekt auch Karfreitag, Ostern und Pfingsten. In diesem Sinne, frohes Fest oder frohe Feste. Lass uns beten. Danke, Herr Jesus, dass wir Weihnachten feiern können. Und danke, dass wir dieses Fest ganz bewusst feiern können. Hilf uns, dass wir das nicht vergessen, was das bedeutet, was du für uns getan hast, was du uns schenkst. Und hilf uns, dass wir uns ganz neu öffnen für deinen Heiligen Geist, dass wir auch das an Weihnachten erleben. Du prägst uns neu, du veränderst uns und du schenkst uns die Freude an dir. Amen.
Treuer Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir ganz bewusst Weihnachten feiern dürfen. Wir möchten dir Danke sagen, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast und für uns auf diese Welt gekommen bist, damit der Weg für uns frei ist, zu Gott zu kommen. Wir danken dir, ja, dass wir dieses Ereignis feiern dürfen. Das wird auf der ganzen Welt begangen und viele Menschen, die sonst diese Botschaft nicht hören, konnten sie hören und vernehmen. Und wir möchten dir all die Menschen bringen, die auch gestern und heute und die ganzen Festtage noch in Gottesdienste gehen. Wir möchten dich einfach bitten, dass sie nicht nur ihre Ohren für dich öffnen, sondern auch ihre Herzen ganz weit machen für dich und dein Wort. Bitte sprich du selbst Menschen an und ja, schenke, dass sie ihr Leben dir übergeben. In besonderer Weise möchten wir dir die verfolgte Gemeinde bringen und dich einfach bitten, dass du sie in diesen Tagen ganz besonders segnen möchtest, dass du sie stärkst, ihnen Kraft und Mut, ganz viel Zuversicht schenkst. Und sie warten in besonderer Weise darauf, dass du wiederkommst. Wir möchten dich einfach bitten, dass du ja, sie einfach stärkst in diesen Tagen. Wir bringen dir die Regierung, die Menschen, die Macht haben und Entscheidungen treffen. Wir bitten dich einfach, schenke, dass sie mit Bedacht handeln, dass sie mit Weisheit ihre Entscheidungen treffen. Wir bringen dir die Menschen, die unterwegs sind, dein Wort weiterzusagen, die Missionare, die weltweit im Einsatz sind, dass du ihnen ganz viel Kraft und Freude für ihren Dienst schenkst. Und in besonderer Weise möchten wir dir auch Johnny Chavan und sein Team in Bitschala bringen. Wir möchten dir Danke sagen, dass es wieder möglich war, in Bethlehem Gottesdienste zu feiern. Und ja, wir möchten dir Danke sagen für die Arbeit, die dort in Bitschala schon aufgebaut worden ist. Und wir möchten dich einfach bitten, dass du diese Arbeit weiterhin segnen möchtest. Und ja, dass Menschen dort auch zum lebendigen Glauben an dich kommen. Wir möchten dir die Menschen bringen, die unterwegs sind, die fliehen vor Krieg und Terror. Jesus, wir Ja, bitten dich einfach um Ruhe und um Frieden. Wir haben es warm und trocken bei uns und wir bitten dich einfach, schenke, dass Menschen zur Ruhe kommen und ihren Frieden finden in dir. Wir möchten dir auch dein Volk Israel bringen und bitten dich für Schutz und Frieden für dein Volk. Danke, dass wir uns auch dir anbefehlen dürfen. Danke, dass du an jedem Tag in unserem Leben da sein möchtest. Danke, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Und ja, gemeinsam möchten wir beten. Vater unser im Himmel, verherrlicht werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in die Weihnachtstage mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.